Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Reformationsfest, das ist immer eine Frage der Perspektive. Wir Lutheraner sagen an diesem 31. Oktober 1517, da hat sich etwas bewegt in der Kirche Jesu Christi. Da wollte einer zurückführen auf das, was wirklich wichtig ist. Weg von Pomp, weg von Korruption, weg von Bestechlichkeit, weg von einer Kirche, die nur ans Geld denkt. Andere haben damals eher gesagt, das war der Anfang vom Ende. Der Anfang vom Ende der Einheit der Kirche. Also nicht so gut. Und ich lade Sie ein, dass wir einfach noch einmal ein paar Takte zurückgehen. Weil Spaltungen in der Kirche, das ist ja nicht eine Erfindung der deutschen Reformation gewesen. Spaltungen in der Kirche gab es schon häufiger. Nicht erst seit den 95 Thesen Martin Luthers. Ich gebe ja zu, Ruhmesblätter sind Spaltungen nicht, überhaupt nicht. Sie sind ein Skandal. Ob das nun die Spaltung der Westkirche, sprich des römischen Patriarchats, von den Patriarchaten der Orthodoxie Anfang des 11. Jahrhunderts ist, ob es die Kirchenspaltung ist, die durch unsere Reformation ausgelöst wurde, es sind eigentlich Skandale. Und eigentlich sollte man ja eigentlich nie sagen, waren sie nicht gewollt. Martin Luther, der Mönch, der wollte doch keine neue Kirche gründen. Er wollte die Kirche, in der er Mönch und Priester geworden war, garantiert nicht spalten. Vielmehr, er wollte seine Kirche auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn hinweisen, wollte sie erinnern, dass sie eine heilige christliche Kirche sind, deren Glieder sich um das Evangelium versammeln. Er war übrigens nicht der Erste. Vor ihm gab es einige, die dieses Ziel verfolgt haben. Ich erinnere mich da an Johannes Hus, der am Konzil von Konstanz verbrannt wurde, aus dessen Gedankengut Luther viel geschöpft hat. An John Wycliffe in England und andere, deren Wirkungsgeschichte eben dann nur nicht so fulminant war wie die Martin Luthers. Es geht aber noch weiter zurück mit den Spaltereien in der Kirche. Hören wir mal zu, was der Paulus im ersten Brief an die Korinther schreibt. Ich ermahne euch, im ersten Kapitel schreibt er da, ich ermahne euch, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas und der vierte, ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Christus hat mich gesandt zu taufen, nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Haben Sie es gehört, liebe Schwestern und Brüder? Da ging's schon los. Ich halte mich zu Apollos, ich halte mich zu Kephas, ich halte mich zu Paulus. Schon unter den frühen Christen in der Gemeinde zu Korinth ging das los. Das waren zwar damals noch keine unterschiedlichen Konfessionen in unserem heutigen Sinn mit eigenen Strukturen und eigenen Kirchenleitungen, eigenen Bischöfen, eigenen Pfarrern, nein, Aber im Kern war es da schon angelegt, dass die Einheit der einen heiligen christlichen Kirche von Anfang an gefährdet war. Und Leute um eine Frau namens Chloe, die fanden diese Situation damals offensichtlich schon ein bisschen alarmierend und haben einen Brandbrief an Paulus gerichtet. Und er, der Gründer dieser Gemeinde, der konnte eben nicht da sitzen, die Händchen in den Schoß legen. Nein, er musste handeln. Aber wie? Was war geschehen? Musste er sich fragen. Nun, also es gab Gemeindeglieder, die hielten es in besonderer Weise mit Paulus. Wahrscheinlich waren sie sehr angesprochen von seiner Predigt, dass wir nicht aufgrund unserer Werke und unseres Handelns, sondern allein aus dem Glauben vor Gott gerecht sein können und von ihm angenommen sind. Das waren diejenigen, die, wenn sie über ihr Leben nachgedacht haben, vielleicht zu den gleichen Gedanken gekommen sind wie wir. Wenn man da drauf schaut, wie viel habe ich in meinem Leben falsch gemacht? Wie viel werde ich noch falsch machen? Wenn Gott das alles in eine Waagschale legt und aufwiegt, dann habe ich doch bei ihm überhaupt keine Chance. Also, Rettung ist für mich nichts als Gnade ohne eigenes Zutun. Und dann gab es andere Gemeindeglieder, die hielten sich zu Kephas, bekannter unter dem Namen Petrus. Von ihm war ja überliefert worden, dass Jesus ihn selber herausgeholt hat, aus der Reihe der Apostel ihn zum Felsen gemacht hat, auf dem seine Kirche gebaut werden soll. Also ein herausragender Apostel, schon zu Lebzeiten eine stattliche und imponierende Gestalt. Und viele damals sahen in ihm, wie viele auch heute, den einzigen Garanten der Tradition des Apostelamts und sammelten sich gerne um ihn. Und dann gab es wieder Gemeindeglieder, die folgten, wie sie sagten, dem Apollos. Der Apollos war ein gebildeter Jude aus Alexandria, der auch aller Wahrscheinlichkeit nach ordentlich Philosophie studiert hatte. Und der schlug die Menschen mit klugen, geistreichen, intelligenten Predigten in den Bann. Imponiert uns ja auch heute noch, ne? Kein Wunder, dass die Menschen damals auch dem Apollos folgten. Und die vierte Gruppierung da drin in Korinth, die nannte sich nach Christus. Und das ist das, was mich eigentlich erstaunt. Weil doch eigentlich alle sich auf Christus beziehen sollten. Aber auch Paulus, Apollos und Petrus, sprich Kephas, beziehen sich doch auf Christus. Aber ich vermute mal, dass sich hinter dieser Zuordnung eine besondere Betonung des Auferstandenen steht, der siegreich zur Rechten Gottes sitzt. Auch das kennen wir. Es gibt Menschen, die tun sich schwer, dass der Gott im Himmel sich mit einem gekreuzigten Menschen und dessen Tod identifiziert hat. Und wenn man da so genau hineinschaut, erinnert einen das tatsächlich in manchen Punkten an Konfessionen und geistliche Richtungen, wie wir sie auch heute haben. Und wenn Paulus jetzt leben würde, und er würde Christen in einer größeren Stadt, München, Berlin, Frankfurt oder wo auch immer, einen Brief schreiben, dann würde er vielleicht die folgenden Worte verwenden. Es ist mir bekannt geworden über euch, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch die einen sagen, ich bin evangelisch-lutherisch oder reformiert, die anderen sagen, ich bin freikirchlich, die dritten, ich römisch-katholisch und die vierten, ich bin griechisch oder russisch-orthodox. Und dann bin ich mir sicher, wie er fortfahren würde. Wie? Ist Christus denn zerteilt? Seid ihr in eure Konfession hineingetauft worden oder in die eine heilige christliche Kirche? Und heute, am Reformationssonntag, setzen sich viele wieder mit den Fragen auseinander. Wie steht's mit den Konfessionen, die die Christenheit auf Erden zerteilen? Wie steht's mit der Kirche, der Kirche? Ist sie heilig? Ist sie christlich? Ist sie gar katholisch, katholos, allgemeingültig? Ist sie heilsnotwendig oder brauchen wir sie gar nicht? Wir sind seit Luther doch ein paar Schritte weitergekommen. Das hat das letzte Wochenende bewiesen. Der Papst in Lund beim Lutherischen Weltbund feiert gemeinsam den Reformationstag. Oder die Luther-Medaille geht an Kardinal Lehmann. Das sind doch Zeichen, dass nicht die Spaltung und das Trennende überbetont werden sollten, sondern das Gemeinsame. Wer hätte das gedacht? Ja, der Vorgänger vom jetzigen Papst, der hat ja da noch andere Töne von sich gegeben. Alles, was nicht katholisch ist, ist nicht Kirche, höchstens irgendeine Gemeinschaft. Und da sind wir Schritte weitergekommen. Und ich bin auch gespannt, wie sich das im Laufe des nächsten Jahres gestaltet und wie dann am 31. Oktober 2017 der Reformationstag als ein Christusfest der Einheit der verschiedenen Kirchen, der versöhnten Verschiedenheit sein wird. Und dennoch, eins, wenn wir uns an manchen Punkten einiger geworden sind, sind wir trotzdem nicht. Es wird spätestens in jedem ökumenischen Gottesdienst hörbar, in dem das Glaubensbekenntnis gesprochen wird, wo wir von der heiligen christlichen Kirche sprechen und unsere katholischen Geschwister von der heiligen katholischen Kirche. Oder fallen wir da auch auseinander, wie damals die Korinther? Oder reichen wir uns die Hand? Dieses Ich bin evangelisch, ich bin katholisch, trennt es? Oder betonen wir, gelingt es uns zu sehen und zu spüren, dass die gemeinsame Basis stärker ist? Ich versuche es nochmal zu beleuchten. Für Martin Luther hatte die Kirche zwei Seiten. Eine sichtbare und eine unsichtbare Seite. Blickt er auf die sichtbare Seite der Kirche, die durch Pfarrer, Bischöfe, Synoden und den Papst repräsentiert wird, steht für ihn fest, sie ist eine irrige und arme Sünderin. Das hat ihn die Erfahrung gelehrt. Und wir Evangelischen tun gut daran, dieses harsche Urteil Luthers nicht so aus evangelischer Überlegenheitsposition heraus nur auf die katholische Kirche zu beziehen. Nein, solche Worte gelten, und das sage ich ganz ausdrücklich, auch für die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern. Sie ist eine arme und irrige Sünderin. Und da muss ich nicht zurückgreifen in die Zeit zwischen 33 und 45 und mir so manche Kanzelabkündigungen während der Nazizeit angucken. Auch heute ist diese sichtbare Kirche, egal welcher Konfession, ein äußerst fragiles und irriges und sündiges Wesen. Jetzt könnte man sagen, was soll's dann? Gott sei Dank hat die Kirche noch eine andere Seite. Das Irrige und Sündige ist nicht das letzte Wort über die Kirche insgesamt. Es gibt die unsichtbare Seite der Kirche, die frei ist von all den Zwängen, in denen wir sie gestalten müssen, die allein ihre Beziehung und die Beziehung der Menschen zwischen ihnen und Gott auf eine neue und gute Basis stellt. Wer da glaubt und erkennt, dass er vor Gott gerecht ist, auch wenn er auf der Erde ein Sünder ist. Der Mensch oder die Kirche, es gilt gleichermaßen. Und für Luther ist diese zweite, diese unsichtbare Kirche genauso wirklich, genauso real wie die sichtbare. Und an diese zweite Seite der Kirche, die unsichtbare, die wirklich wichtige, die nicht von Organisationsproblemen geplagt ist, an die erinnert auch Paulus an die Korinther. Für ihn gleich die Kirche dem auferstandenen Christus. Und der ist ja auch nicht sichtbar, zumindest für uns Heutige und auch für die Damaligen. Und der ist ebenso wenig zerteilt wie diese zweite unsichtbare Kirche oder Seite der Kirche zerteilt ist. In Christus gehören wir alle zu der einen heiligen Kirche. Und diese eine heilige Kirche, diese Kirche Jesu Christi, die umspannt den gesamten Erdkreis. Deswegen wäre es eigentlich für uns Lutheraner oder Evangelische auch völlig in Ordnung, wenn wir im Glaubensbekenntnis das Wort katholisch verwenden würden. Nicht römisch-katholisch, sondern katholisch. Allumfassend, den ganzen Erdball umspannend. Diese Kirche, diese unsichtbare Kirche ist heilig und katholisch und sie ist eins. Und durch die Taufe gehören wir alle da dazu. Egal ob Lutheraner, Orthodoxe, Christen, Baptisten, Reformierte, Katholische, alles das Gleiche, nicht zerteilt in Kephas, in Apollos, in Paulus, sondern verbunden in Christus. Und genau diese Kirche, die zweite Seite, diese unsichtbare Seite der Kirche, die so unendlich wichtig ist, die lässt sich nicht in Paragraphen fassen, die lässt sich nicht mit Realien beschreiben, die ist Sache des Glaubens, weil sie eben noch nicht sichtbar ist. Aber in dieser unsichtbaren Kirche, dort sind alle Christinnen und Christen versöhnt und eins miteinander. Trotz der vielen Irrtümer, trotz der vielen Sünden, die wir als Kirchen begangen haben und begehen, weil wir uns zum gemeinsamen Herrn bekennen. Was sagt Martin Luther dazu? Heilig ist die Kirche, das ist wahr. Aber heilig sein heißt nicht, hier auf Erden ohne Sünde und Irrtum sein, sondern es heißt, im Geist heilig sein durch Gottes Wort und doch in Sünden sein durchs Fleisch. Die Sünden sind um des Geistes Christi willen vergeben, aber werden darum gleichwohl nicht Recht oder Wahrheit. Ja, für Luther ist es mit der Kirche wie für uns Menschen auch. Wir sind und sie ist Sünderin und gerecht zugleich. Und weil ihr, wie uns auch, durch Christus vergeben wird, kann sie in den unterschiedlichen Konfessionen und in ihren unterschiedlichen Traditionen trotzdem frohen Herzens arbeiten, kann sich getrost zu ihrer Sünde und ihren Irrtümern bekennen, muss nicht versuchen, krampfhaft aus dem eigenen Unrecht, aus der eigenen Unwahrheit Recht und Wahrheit zu machen, indem sie sich überhebt und sagt, ich allein weiß, was Gott will. Denn die wahre Kirche, auch die irdische, sie weiß durch Christus, es ist vergebener Irrtum, es ist vergebene Sünde, es ist vergebenes Unrecht, Es ist vergebene Unwahrheit. Und deswegen kann sie dann auch aus dieser ganz besonderen Erfahrung wieder die Botschaft von der Gnade Gottes an alle weitergeben, die ja genauso gestrickt sind in Wort und im Sakrament. Ein letztes noch. Ist sie, die Kirche, heilsnotwendig? Ist eine Kirche, die mit Sünde und Irrtümern, mit Unrecht und Unwahrheit belastet ist, heilsnotwendig? Nein. Heilsnotwendig allein ist, dass uns das Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird. Denn von diesem Evangelium leben wir. Wenn wir uns oder die Kirche sich in Irrtümer verstrickt hat. Am Evangelium, da können wir uns freuen, wenn uns und der Kirche gesagt wird, dass Gott uns unsere Sünden und Irrtümer, unser Unrecht und unsere Unwahrheit vergibt. Wenn das in der Kirche gepredigt wird, liebe Schwestern und Brüder, dieses Evangelium, ja, wo sonst soll es denn gepredigt werden? Wenn das gepredigt wird, dann hat die Kirche eine Existenzberechtigung. Dann darf sie fröhlich weiterarbeiten. Dann können die Konfessionen offen und ohne große Vorbehalte aufeinander zugehen. Dann können sie daran arbeiten, auch den sichtbaren Teil dieser Kirche zu einer heiligen, christlichen und katholischen, allumfassenden Kirche zu machen. So wie es unsere Väter einst in Augsburg und in dem Augsburger Bekenntnis bekannt haben. Wir nehmen es mit. Und das finde ich spannend. Ob das nun auf der Ebene der Kirchenleitungen ist, ob das auf der Ebene der Begegnung der wissenschaftlichen Theologen ist, ob es auf der Ebene der Begegnung von Christen untereinander ist. Vor Ort, ganz egal wo. Wir wollen auch in dieser sichtbaren Kirche keine Spaltungen unter uns haben. Wir wollen aneinander festhalten in einem Sinn, in einem Herrn, in einem Gott, durch ihn, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.